Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Noch gibt es sie in unserer durchglobalisierten Welt, diese Ecken, in denen Menschen noch fast unberührt leben von Internet- und Lebensmittelindustrie, in denen Fische noch mit Pfeil und Bogen gejagt werden und in denen man Wasser nicht aus Plastikflaschen trinkt. Diese Menschen an den Rändern der Welt, im Amazonas, in Wüsten oder im eisigen Norden, die hat der Fotograf Markus Maute besucht. Und daraus hat der Friedrichshafener einen sehenswerten Bildband gemacht und einen Dokumentarfilm. Lost, an den Rändern der Welt. Und damit ist Markus Maute auch live unterwegs bei uns im Südwesten im November. Ich freue mich sehr, dass er jetzt zu Gast ist in unserer Sendung auf SWR 2. Schönen guten Tag, Herr Maute.
Schönen guten Tag.
Sie waren 3 Jahre lang unterwegs für Ihr Projekt. Wie lebt es sich denn so an den Rändern der Welt?
Ja, es war sehr vielfältig, eben weil ich in unterschiedlichsten Regionen war, wo man sieht, wie toll der Mensch sich eigentlich angepasst hat, bei minus 50 Grad, genauso wie bei plus 50 Grad. Und ich habe selber öfters überlegt, Menschenskind, es ist toll, das zu erleben, hier sein zu dürfen, da Zeuge sein zu dürfen, aber für immer zu bleiben, dafür ist immer eigentlich so als Zivilisations ja, geschwächter Mensch, muss man fast sagen, einfach zu verweichlicht. Also das bedarf doch eine gewisse Anpassung. Und ob wir da so im Allgemeinen noch zu in der Lage wären, das kann man wohl hinterfragen.
Erzählen Sie mal, wo kamen Sie denn auf diese Gedanken? Im wilden Amazonas oder im eisigen Norden?
Also mit der Kälte ist es so, da kann man sich relativ gut adaptieren, wenn man einfach die richtige Kleidung und die richtige Ausrüstung hat. Und die Tschuktschen, die ich da im Norden Russlands besucht habe, die haben das seit Jahrtausenden. Und es ist auch sehr erstaunlich, dass gerade die im Winter immer noch die Kleidung tragen, die sie schon immer tragen, weil da nichts Modernes besser ist. Also da hat tatsächlich das Ursprüngliche bis heute einen Wert, während überall anders eigentlich die ganzen Traditionen und Abläufe verschwinden, weil halt die Moderne dann doch irgendwas bringt, was einfacher ist zum Konsumieren oder zum Handhaben. Und wo ich eigentlich immer am meisten an meine Grenzen gestoßen bin, ist so eher in diesen heißen Savannenwüstenregionen, wo man merkt, wie viele Menschen es tatsächlich gibt, die zum Beispiel keinen Zugang zu gutem Wasser haben.
Sie sind ja auch nicht mal nur kurz bei diesen Menschen vorbeigefahren, um sie zu fotografieren. Sie haben mit denen gelebt, auch teilweise. Sie mussten auch das Vertrauen dieser Leute gewinnen. Wie haben Sie das denn geschafft?
Also es gibt 2 Ebenen, wie man heute zu indigenen Völkern reisen sollte. Zum einen also gibt es die, die mit Touristen in Kontakt sind und die genaue Abläufe haben. Da kommt die Touristengruppe, dann wird fotografiert und der Tourist geht wieder. Und das kann man da auch gar nicht viel anders machen. Ich bin selber ja seit 16 Jahren zusammen mit Greenpeace unterwegs, bin so ein bisschen geschult worden im richtigen Umgang mit Menschen, die eben einer anderen Kultur und Lebensweise entspringen. Und da ist es gerade bei denen, die man besucht, wo eben keine Touristen sind, ganz wichtig, dass man sich richtig verhält, um da auch keinen Schaden zu hinterlassen. Und man hat in allen Fällen immer einen Guide oder sogenannten Fixer dabei. Und im Amazonas zum Beispiel in Brasilien, da ist es so, man muss im Vorfeld jemand hinschicken zu diesen Volksgruppen und die Erlaubnis holen. Im besten Fall holt man sich die dann vom Staat in der Hauptstadt genauso noch und geht dann erst hin und taucht ein in diese Lebenswelt. Erstmal nicht mit der Kamera, die kommt dann erst später, wenn man dann akzeptiert ist und das Gastrecht angenommen hat. Und das habe ich aber sehr häufig auch gespürt, dass wirklich Gastfreundschaft in vielen Kulturkreisen noch sehr hoch gehalten wird.
Mal abgesehen von der Beschwerlichkeit auch, die das Leben mit sich bringt, wenn man eben keinen Zugang zu frischem Wasser hat, ja. Was haben Sie denn da mitgenommen, auch an dem, was Sie dort gelernt haben vielleicht von diesen Völkern?
Es ist natürlich sehr vielschichtig, weil unsere Welt ist in einem Wandel. Wir verlieren sehr viel Naturräume und damit verlieren auch die Indigenen ihre Lebensgrundlage. Und dann ist dieser Wandel einmal, weil man ihnen zum Beispiel die Wälder wegnimmt oder weil es durch den Klimawandel nicht mehr regnet. Aber es ist auch ein Wandel, wo dann die junge Generation vielleicht sieht, da gibt es noch ein anderes Leben und dann vielleicht nicht mehr so viel Lust hat, mit dem Opa ums Lagerfeuer zu tanzen, sondern lieber in die Städte geht und ein modernes Leben lebt. Also das sind so diese Auflösungserscheinungen. Und was für mich eigentlich so traurig war, ist eben dieser globale Ansatz. Es ist also überall so, dieser Wandel. Und wir als westliche, konsumorientierte Welt verlieren meiner Meinung nach so ein bisschen die letzte Chance, auf jene zu gucken, die uns noch zeigen könnten, wie man im Einklang mit der Natur leben könnte. Weil das ist eigentlich ja unsere große Aufgabe. Und da gäbe es noch so ein paar, die das heute noch leben. Und das wäre zumindest eine sehr schöne Inspiration. Das guckt nur keiner hin. Und deswegen haben wir auch ganz bewusst so ein bisschen diesen etwas provokanten Titel an den Rändern der Welt dieses Projekt genannt. Aus unserer Wahrnehmung sind die halt am Rand, weil kaum einer hinguckt und ihnen kaum einer eine Stimme gibt.
Wo ist Ihnen das denn besonders ins Auge gefallen? Auf welcher Station Ihrer bunten Reise?
Also es war eigentlich überall, kann man fast sagen, weil es ist recht ähnlich, diese Entwicklungen. Es gibt kaum noch Ränder, die noch weiter weg sind als andere. Zwei markante Beispiele, das war tatsächlich im Amazonas-Regenwald und aber auch im Omo-Tal in Äthiopien so, dass die Leute, wir haben die dann auch immer interviewt, haben ihnen so Fragen gestellt, gerade auch für den Kinofilm, was sie sich denn für die Zukunft erhoffen, was sie glücklich macht. Und es war immer wieder auch ganz klar die Anfrage, könnt ihr der Welt von uns erzählen? Die Frau im Omo-Tal, die durch den gestauten Omo-Fluss ihre Felder nicht mehr überflutet bekommt und sagt, wir brauchen gar keine westliche Hilfe, wir brauchen keine Lebensmittelhilfen, wir brauchen nur unseren Fluss. Markus, kannst du der Welt von unseren Problemen erzählen? Also eine ganz direkte Aufforderung an mich als Besucher, das dann praktisch weiterzugeben. Und das mache ich ja auch dann in meinen bescheidenen Möglichkeiten mit meinen Live-Shows zum Beispiel, wo ich dann halt diese Geschichten genau erzähle.
Und da wollen wir gleich erwähnen, dass Sie damit auch im Südwesten auf Tour sind, im ganzen November eigentlich, in Fellbach, in Stuttgart, in Ludwigsburg, in Böblingen. Überall gibt es Termine, wo Sie da auch auftreten und erzählen. Sie haben ja auch ein Bildband gemacht. Ich habe mir den vorhin nochmal durchgeblättert. Sehr, sehr eindrucksvolle Bilder. Ich finde, Sie schaffen das sehr gut, auch die Schönheit dieser Menschen, auch des Fremden quasi einzufangen. Aber Sie wollen ja auch viel mehr als tolle Fotos machen. Seit vielen Jahren, Sie haben es schon erwähnt, sind Sie Greenpeace-Aktivist, ein Umweltaktivist, wenn man so will, mit Kamera. Glauben Sie denn, dass Sie mit Ihren Bildern was bewegen können?
Also es ist ganz klar so, die Fotografie, diese Ebene ist meine künstlerische Ausdrucksform, wo ich in diesem Fall den Menschen in Würde, so wie ich glaube, dass er schön ist und wie er selber sich damit auch wohlfühlt, wiedergeben möchte. Und bei mir ist es die sprachliche Ebene, die diese Zusammenhänge aufzeigt. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich kraftvolle, schöne Bilder zeige, ob das jetzt Landschaften sind oder Menschen oder Tiere, dass ich bei den Zusehern in ihnen emotional was bewege. Das Bild allein ohne Kontext, das ist vielleicht nur ein schönes, wohliges Gefühl. Aber wenn ich dann darum noch erzähle, dass jetzt dieses Tier oder dass diese Lebensart zu verschwinden droht, aus den und den Gründen und Zusammenhängen nenne, dann glaube ich schon, dass man Menschen dazu bewegen kann, sich für was einzusetzen. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, den ich gerne immer wieder zitiere, nur das, was wir lieben, das sind wir auch bereit zu schützen oder dafür zu kämpfen. Wenn wir von vornherein Dinge aufgeben und sagen, es ist ja eh alles zu spät, auch wenn in vielerlei Hinsicht es momentan auf der Welt leider so aussieht, dann haben wir ja aber schon verloren. Und ich denke, es gibt einfach noch so viel, was wir tun könnten. Wir müssten es nur wollen und endlich angehen. Die Menschheit müsste zusammenstehen, in eine Richtung gucken und sagen, so jetzt geht's um alles. Wir halten unseren Planeten lebensfähig. Aber es ist ja ein schwieriges Thema.
Sie leben zum Teil am Bodensee, zum Teil aber auch in Bahia in Brasilien, der Heimat Ihrer Frau. Und da ist gerade ein neuer Präsident gewählt worden, Herr Bolsonaro. Der ist nun auch nicht gerade für seine ökologischen Positionen bekannt. Was glauben Sie, wird der mit dem Land machen?
Also ganz ehrlich, wir sind schockiert und wir haben Angst. Man muss natürlich mit politischen Äußerungen immer vorsichtig sein, aber hier ist es sehr eindeutig, dass die Brasilianer aus ihrem Frust heraus über die jahrelange Korruption ihrer politischen Eliten genau den an die Macht gewählt haben, der alles andere im Sinn hat, als gerade den vielen Millionen armen Brasilianern zu helfen. Ja, meiner Meinung nach ist es der Weg in den Faschismus, wenn es ganz blöd läuft, in eine Diktatur, die eben alles tut, um sich selber an der Macht zu halten und an die vielen armen Menschen, die hoffen, dass sich was in ihrer Lebensrealität verbessert. Ich glaube, ich habe also in den letzten Wochen nicht einen Satz gelesen irgendwo oder gehört, der mir darauf Hoffnung macht. Und was mir als Ökologe und Familienvater und als Freund der Natur am meisten Sorgen macht, ist, dass dieser Mann absoluter Naturunfreund ist, muss man sagen. Er hat ja angekündigt, er will aus dem Klimaabkommen von Paris aussteigen. Er will weitere 20-25% des Amazonaswaldes zum Abholzen freigeben für die Agrarindustrie. Die ganze Wirtschaft soll privatisiert werden. Also all die Dinge, die diese ganzen Probleme eigentlich erst verursacht haben. Und das ist etwas, Wenn man andererseits dann hört, dass wir noch 12 Jahre Zeit haben, das Klima mehr oder weniger stabil zu halten, und dann kommt so ein Mann, so eine Einzelperson, der so eine große Machtfülle hat, in dem Land an die Macht, wo neben den Meeresströmungen mit dem Amazonas die wichtige Säule für unser Weltklima ist, da muss ich sagen, da muss ich mich dann sehr motivieren, um mit aller Kraft positive Gedanken zu haben. Aber trotzdem, gerade in so schweren Zeiten, man muss weitermachen. Und wir dürfen da jetzt nicht aufgeben. Wir pflanzen zum Beispiel auch Bäume mit unserer kleinen Naturschutzorganisation in Brasilien. Und wenn das dann auch dieser sprichwörtliche Mückenschiss ist, was wir da pflanzen gegenüber dem, was woanders abgeholzt ist, aber es ist ein Signal und wir müssen Signale senden, dass es eben halt auch anders geht.
Der engagierte Künstler und Fotograf Markus Maute. Herr Maute, ja, wir wollen uns jetzt auch mit was Positivem beschäftigen und das ist ja Musik. Sie haben sich auch einen Musiktitel gewünscht, das dürfen ja alle unsere prominenten Gesprächspartner. Und dieser Titel ist von Pink Floyd, Wish You Were Here. Warum denn der?
Ja, das ist vielleicht das Stück, das mich mein ganzes Leben am meisten begleitet. Ich bin durch meine Eltern als Pink Floyd-Fans zu dieser Musik gekommen und bis heute muss man sagen, ich glaube, es ist nicht möglich, nochmal in der Menschheitsgeschichte so ein schönes Stück Musik zu machen, wie diese gesamte Platte eigentlich ist. Es ist für mich ein Gesamtkunstwerk und ja, das bleibt immer bei mir. Auch gerade zu Neujahr habe ich, das war so ein Ritus, immer wenn andere raus sind, um Feuerwerk zu gucken, habe ich Wish You Were Here aufgelegt und diese Musik gehört.
Ja, das hören wir uns jetzt gemeinsam nochmal an, Wish You Were Here. Und ich will natürlich nochmal sagen, dieser tolle Bildband Lost mit Fotografien und auch Texten von Markus Maute und einem Kollegen, der ist im Knesebeck Verlag erschienen, kostet 50 Euro. Der Kinofilm, der dazu parallel entstanden ist quasi, der ist auch jetzt gerade angelaufen. Und die Live-Shows haben wir schon angesprochen, im November in ganz Baden-Württemberg. Und man muss sagen, die sind alle kostenlos, ne?
Jawohl, ich bin mit Greenpeace unterwegs und die Leute dürfen zu uns kommen, dürfen zwar spenden, aber müssen keine Eintrittspreise zahlen.
Okay. Viel Erfolg für die Shows und vielen Dank für das Gespräch, Herr Maute.
Herzlichen Dank.